Wenn ich eigentlich gewusst hätte, was daraus wird, hätte ich wahrscheinlich gar nicht angefangen. Ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, wenn Sie sowas starten wie jetzt diesen Park, dass Sie zum Fachidioten werden müssen. Es muss dem Kunden gefallen, der Kunde muss zufrieden sein und das ist mein oberstes Prinzip. Ich habe dann immer vom Skifahren erzählt und was ich, es hat alles nicht gestimmt, weil ich in der Tat wochenlang durchgearbeitet habe. Aber ich habe es geliebt, ich habe riesen Spaß und ich gehe immer noch jeden Morgen gerne ins Unternehmen.
Herzlich willkommen zum Tell Your Story Podcast, dem Podcast für Macher und Macherinnen. Wir sind heute hier im Europapark und da verbindet mich auch eine persönliche Geschichte. Es ist fast dann 30 Jahre her, da hatte ich zusammen mit dem Ben hier den Track, die Musik für die Euromir-Achterbahn komponiert. Also lange, lange Zeit verbindet mich hier irgendwie auch emotional das Ganze und ich freue mich heute ganz besonders mit Roland Mack sprechen zu dürfen. Ist der Inhaber vom Europapark. Es ist eine ganze Gruppe, kann ich sagen, mittlerweile von Mack Rides für das Achterbahn-Fahrgeschäft. Dann natürlich den Park selber kennt jeder. Rolantica wird jedem was sagen. Aber auch sowas wie Mack Media, Hotellerie, im TV-Business oder Videobusiness. Also es ist ein ganz, ganz breites Portfolio geworden. Also Unternehmertum pur, was ich hier heute vor mir habe. Und ich freue mich ganz besonders heute mit Roland Mack über ihn, Verantwortung, Familie vielleicht auch, was ihn als Person antreibt, zu sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen und heute da sind, Herr Mack.
Vielen Dank für Ihren Besuch.
Wir haben zum Start, um ein bisschen warm zu werden, man kennt den Europapark, man kennt Sie, aber wir haben immer so ein kleines Wortpaar, da kann man nicht richtig oder falsch liegen. Es geht einfach darum, ein bisschen Gefühl zu kriegen für den Roland Mack, wie der sich ein bisschen tickt an der Stelle. Da würde ich ganz gern mit starten, also ganz, ganz ungezwungen. Vielleicht erstmal ganz einfach Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Stadt oder Land?
Land.
Wie finde ich jetzt spannend im Europa? Geschwindigkeit oder Substanz?
Ich liebe Geschwindigkeit, aber ich brauche Substanz.
Super, hätte ich fast gedacht. Die finde ich jetzt richtig schön. Ich glaube, mit der ersten ging es nämlich, oder der zweiten ging es hier in dem Park richtig los mit der Bahn. Ist es die Achterbahn oder die Wildwasserbahn?
Wetterbedingt. Heute die Wildwasserbahn.
Ja, heute
haben bei wir Frühlingstemperaturen eher die Achterbahn.
Okay. Selbst im Tor stehen oder lieber Zuschauer auf der Tribüne?
Stand sehr gern im Tor. Alles hat seine Zeit.
Und dann noch zwei Stück hätte ich noch. Schwarzwald oder die weite Welt?
Schwarzwald.
Ja, hatten wir gerade drüber, dass, glaube ich, zwei Freiburger Bobbele haben ja hier quasi Heritage ohne Ende. Und dann natürlich, das muss ich fragen, von der Lexus aus, Bauchgefühl oder Zahlen?
Zuerst Zahlen und wenn es eng wird, Bauchgefühl.
Ja, super, das ist Unternehmertum. Und gerade bei den Hörern und Hörern, das ist immer interessant zu sehen, was ist denn der Mensch dahinter, die Person? Also was ist der Antrieb von einem Roland Mack, der, also das ist ja schon eine gigantische Erfolgsgeschichte hinter sich hat, wie haben Dinge begonnen, was ist so der Antrieb? Gibt es da einen, den Sie beschreiben können oder Sie sagen, der treibt heute noch an?
Ja gut, wir kommen ja aus dem Bau von Fahrattraktionen, früher für die Zirkusse, später dann für die Schausteller und die dritte Stufe war dann den Bau von stationären Anlagen und das war im Grunde genommen die Basis für den Einstieg und für die Entscheidung, einen eigenen Freizeitpark zu bauen, weil wir weg wollten von dem mobilen Karussellbau hin zu stationären Fahrattraktionen und der Europapark ist ja ein Park mit stationären Anlagen und da haben wir gedacht, das wäre ein tolles Versuchsfeld. Wir haben sehr schöne Ideen, wir können hier einiges realisieren und wir können es vor allem vorführen unseren Kunden, die weltweit natürlich an den Produkten interessiert sind. Und gerade weil ein Produkt für Freizeitparks eher ein Produkt ist, was in den Export geht, ist natürlich so eine Demonstrationsfläche mehr als hilfreich, wenn Sie große Investitionsentscheidungen treffen müssen. Und Sie können so eine Bahn schon mal testen, auch einen Prototyp mal testen und sehen, wie die Gäste reagieren. Dann tun Sie sich mit der Kaufentscheidung leichter.
Für die Mack Rides. Aber wie muss ich das vorstellen? Das ist so eine Entscheidung fällt ja nicht, das ist das Ergebnis schon fast, dieses faszinierende. Wie muss ich das vorstellen? War das damals, als Sie quasi, ich glaube so 74 oder sowas, wenn ich das richtig recherchiert habe?
Es war schon viel früher, es war 72 und wir haben, ich habe selbst USA bereist in der Zeit, das war noch während meines Studiums und war völlig fasziniert von dem, wie man unsere Branche neu interpretieren kann mit Storytelling, mit stationären Anlagen, mit Gartenarchitektur, mit sehr viel Infrastruktur, auch in Form von Gebäuden.
Das gab es hier in Deutschland so noch gar nicht.
Gab es in Deutschland überhaupt nicht. Wir haben stationäre Parks in Schweden schon gehabt, in Dänemark. Prader ist ein Begriff, in Wien, Tivoli in Kopenhagen oder Liseberg in Göteborg, Gröna Lund in Stockholm, da hat man das schon gekannt, aber es war dennoch eine etwas andere Form, wie wir sie dann transportiert haben. Das Thema Storytelling in diesem Park, die ich gerade erwähnt habe, hat nicht die Bedeutung, wie sie jetzt bei uns eine Bedeutung hat. Wir sind schon eher auf der Schiene von Walt Disney, einen Themenpark zu generieren, der eine eigene Geschichte hat, der eigene Geschichten erzählt, erfindet. Und mit dem Namen Europa-Park haben wir natürlich was geschaffen, was hier an dem Standort im Dreiländereck für genau diese Idee einzahlt. Straßburg in unmittelbarer Nähe, die EWG damals mit bescheidenen 6 Mitgliedern war im Grunde genommen die Vision, die wir dann Schritt für Schritt umgesetzt haben. Und die Politik hat uns da einen roten Teppich ausgerollt. Wir haben jetzt 27 oder 28 Staaten in Europa, also die Ideen und die Größe und die Umsetzungsmöglichkeiten haben kein Ende.
Aber das war wahrscheinlich in der, wo das die Idee geboren war, das zu tun, vielleicht ein bisschen anders, könnte ich mir vorstellen, oder? Gab es da auch schon diese Unterstützung oder war das schon, haben Sie die Idee reingebracht? Da muss ja auch wahrscheinlich verteidigen, da gibt es ja x Sichten drauf. Wo macht man das? Was heißt es da?
Also es gibt vielleicht zwei, drei Punkte, die ich an der Stelle erwähnen kann. Ja. Zum einen wollten wir nicht das fortsetzen, was Generationen vor uns gemacht haben, nämlich Karusselle irgendwo hinstellen und stationär dann betreiben, so wie man es in den skandinavischen Parks oder auch in Prader tut, sondern uns war relativ schnell klar, um einen Standort wie Rust anzufahren, braucht es ein absolut anderes Angebot, was man nicht auf dem Volksfest in Stuttgart findet oder auch auf der Freiburger Messe oder in Basel auf der Messe, sondern es musste was Besonderes sein. Das Zweite, was wichtig war, es war uns relativ schnell klar, dass dieser Park eine Geschichte braucht. Und ich erinnere mich noch gut an meinen Besuch bei der Industrie- und Handelskammer, wo ich den Namen Europapark präsentiert habe. Der ist schier vom Stuhl gefallen, hat gedacht, naja, das ist ja ihre Führung der Kunden. Europa-Park klingt ja recht groß und sie wollen hier ein doch überschaubares Angebot bieten. Das war ja auch damals nicht anders möglich, wenn man kaum eine Bank findet, die sowas finanziert. Das wenn man auf Eigenkapital angewiesen war, war klar, wir müssen klein starten, aber deswegen trotzdem die große Linie nicht aus den Augen lassen.
Und also sind Sie voll ins Risiko damals? Oder
sind voll ins Risiko. Wir haben auch versucht, Pächter zu finden. Wir sind von Haus aus Maschinenbauer und eigentlich keine Dienstleister. Und deshalb haben wir am Anfang gedacht, naja gut, so ein Park braucht Gastronomie, da braucht es auch gastronomische Kapazität. Wir haben dann unsere Kunden angesprochen, denen wir ja auch Verkaufswagen verkauft hatten und die Erfahrung hatten im Bereich der Gastronomie. Und die haben alle vor dem Standort zurückgezogen. Und keiner hat eigentlich daran geglaubt, dass an dem Standort mal so etwas entstehen kann, wie wir es heute vorfinden. Wir selbst haben auch diese Träume nicht gehabt, aber wir wussten, dass eine überschaubare Größe mit dem Angebot, was wir geplant hatten, sicherlich auf Interesse stoßen. Ich weiß noch gut, wie mein Vater und ich die Zoos in Basel abgeklappt haben. Es hat damals ja diese Standortanalysen nicht gegeben. Mhm. Es gab niemanden, der die letztlich erheben konnte. Ja. Und dann haben wir gesagt, naja gut, so viel wie der Basler Zoo oder wie der Zoo in Karlsruhe, das müsste man mit dem Europapark schon hinkriegen, wenn man sich jetzt mal überlegt. Haben natürlich schon auch ein bisschen geschaut, wie viele Menschen leben hier. Es war uns sehr schnell klar, dass wir ein Einzugsgebiet von 100, 150 Kilometer brauchen. Und da leben doch beachtlich viele Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass im 150-Kilometer-Kreis um den Standort Rust herum rund 25 Millionen Menschen leben, plus 8 Millionen Touristen.
Gut, dass Sie schätzen mussten.
Und auch im Schwarzwald. Also der Standort ist besser, wie man ihn ursprünglich interpretiert, weil jeder natürlich nach der Weltstadt guckt, die neben dem Europapark liegt.
Wo die Bobbel das Leben. Ne? Aber Sie haben es gerade gesagt, entgegen, alle haben das eher kritisch gesehen, da muss ja eine Wahnsinnsenergie da gewesen sein und eine Stütze auch von Ihrem Vater, oder haben Sie sich da durchgeboxt? Wie stellt man sich, weil wenn alle sagen, eher schwierig, dann auch wenn man sich selbst finanziert, das ist ja sehr eine andere Mut und Ausdauer.
Gewesen, wenn der Vater nicht Feuer gefangen hätte.
Ja.
Und mein Vater war ein anerkannter Unternehmer, der sehr selten eigentlich Fehlentscheidungen getroffen hat. Ich selbst war fasziniert, ich habe es ja vorher erzählt, durch die Besuche in Amerika. Und es gab eine nette Begegnung. Wir haben uns dann nach 14 Tagen Florida Parks anschauen in Los Angeles getroffen und haben gemeinsam Disneyland, Knott's Berry Farm und die Parks dort angeschaut. Und als mein Vater ankam, hat er gesagt, ich suche schon, ich sag, wir müssen unbedingt einen Park bauen. Das ist sowas Faszinierendes. Also ich suche schon 14 Tage Gelände am Oberrhein rauf und runter.
Okay. Irre. Und wenn Sie sagen, in Disneyland, Sie haben es gesagt, in Disney hatte ja schon immer so die Geschichten eigentlich, diese Urgeschichten, die wir alle kennen. Und Sie musste das ganze Storytelling, so stelle ich es mir zumindest vor, jetzt wo wir aber auch quasi neu aufbauen. Sie haben ja jede Achterbahn hat eine Geschichte, die Figuren, das, was jetzt im Kino da ist, also wenn man so ein bisschen switcht mal, das sind ja alles jetzt Geschichten, die da sind. Dann auch die Euromaus, finde ich mal spannend, weil das könnte man sagen, naja gut, es gibt die Mickey Maus, wie haben Sie das denn geschafft, die Euromaus ohne eine Klagewelle?
Indem wir erstmal eine Ratte verändert haben. Wir mussten auch lernen, dass eigentlich Plüschtierchen und Symboltierchen eigentlich für Kinder sympathisch sein mussten. Das war ja alles auch für uns Neuland.
Ja.
Und so hat sich aus einer Ratte wirklich dann ein Mäuschen entwickelt. Und als wir uns dann entschlossen haben, das könnte wirklich die Symbolfigur für den Park werden, da waren wir schon 1-2 Jahre im Betrieb, gab es dann den 1-millionsten Besucher und ein unvorsichtiger Journalist hat geschrieben, die Mickey Maus begrüßt den 1-millionsten Besucher im Europapark. Ja. Daraufhin war ich gefordert, zu den Juristen nach Los Angeles zu fliegen. Sie sagen das mit Recht. Und hab den mal mit all meiner badischen Bescheidenheit erklärt, wie unbedeutend dieser Park ist und dass es überhaupt kein Problem ist. Heute würde Disney wahrscheinlich anders entscheiden.
Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja.
Wie Paris schwer angelaufen ist und was für ein Wettbewerber der Europapark auch für Euro Disneyland oder für Disneyland Paris geworden ist. Da haben wir das noch hingekriegt. Und der Flug hat noch wenig gekostet. Meine Frau hat bei der Lufthansa gearbeitet. Ich konnte für 80 D-Mark damals nach Los Angeles hin und her fliegen. Also insofern war das ein absoluter Volltreffer.
Das ist eine ganz, ganz starke Geschichte, weil das hatte ich mich mal gefragt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht nachgeschaut, wie man dann sowas, dass da keiner rein ist.
Aber zum Storytelling vielleicht auch. Sie haben da Sprünge gemacht in die heutige Zeit. Wir haben schon deutlich bescheidener angefangen. Wir haben nicht als Themenpark gestartet, sondern haben versucht, das stationäre Anlagen in die bestehende Gartenarchitektur einzubauen. Es war ja ein alter Schlosspark hier. Ja. Und haben dann erst sukzessive die Themenarchitektur Europa nach vorne getrieben. Das war eigentlich unser Storytelling am Anfang. Ja. Das Thema Europa von der Sprache der Architektur, von den Musiken, von den Gestaltungen der Fahrattraktionen. Und erst als mein Sohn dann, der Michael, aktiv wurde im Unternehmen, das war dann schon viel später, ist das Thema Storytelling bei den neuen Attraktionen wie Arthur oder auch das Voletarium mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und es nimmt heute einen ganz erheblichen Teil unserer konzeptionellen Ansätze wieder, weil wir natürlich auch eigene Themen erfinden müssen. Disney hat es da ein bisschen einfacher, weil die Themen aus ihren Filmen in die Themenwelt des Disneylands einbringen.
Ja.
Und das ist natürlich schon ein Pfund, was sie haben, weil diese Themen natürlich und die Storytelling viel bekannter sind als bei uns. Wir kommen von der anderen Seite, aber es ist nicht umso schlechter. Wir haben heute mit Gruppenraten tolle Verbindung, haben Millionenauflage, Bücher auch schon in den Markt gegeben, sind im Kinderkanal präsent. Wir kommen von der anderen Seite wie Disney. Ich habe immer gesagt, Walt Disney und Franz Marc hätten zusammenarbeiten, wir hätten die Fahrgeschäfte gebaut
und er hätte die Geschichten und die Brands mitgebracht. Ja, das ist, was man eben auch beobachtet, das ist so spannend, das ist ist ja auch ein völliger Dreh dann wieder, also immer wieder erfindet sich auch ein Park eigentlich neu, beziehungsweise das, was dann passiert, wie eine Attraktion gemacht wird, wie halten Sie das immer wieder aufrecht, weil ich gehe jetzt mal nochmal zurück, 1972 haben Sie gesagt, die Idee, hier was zu machen, stationär. Dann war das erstmal wahrscheinlich zu tun, zu gucken, klappt das auch, klappt das Geschäft, ist ein Geschäftsmittel auch dahinter, kommen die Besucher und so weiter. Und dann wieder zu sehen, ich muss wieder was Neues schaffen oder was dazu bauen. Wo kommt dieser Antrieb?
Ja, im Grunde genommen ist es natürlich, wir kommen ja nicht von der Steuerberatungsseite, sondern wir kommen aus dem klassischen Maschinenbau und sind schon seit Jahrhunderten eigentlich in der siebten Generation, meine Söhne, und Tochter in der achten Generation in dieser Branche aktiv. Wir sind auf internationalen Messen, wir reden mit Kollegen, wir beliefern Parks in der ganzen Welt und kennen natürlich relativ früh Trends. Wo geht der Wettbewerber hin? Nicht vor der Haustür, sondern in Los Angeles oder in Tokio oder in Australien. Und mittlerweile haben wir natürlich bei 150 Millionen Gästen auch sehr viel Erfahrung. Was will denn der Europaparkbesucher? Und dann haben wir auch ein junges Team an kreativen Leuten heute im Haus, sodass aus diesem Mix neue Dinge entstehen. Wir wissen auch, was wir produzieren können von der Leistungsfähigkeit. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Dann die Geländevoraussetzung. Wir haben jahrhundertealte Bäume, die werden nicht für eine Attraktion umgesägt, sondern wir müssen diese Dinge um die Bäume herum planen. Das heißt also, auch hier gibt's noch mal etwas zu berücksichtigen. Und aus diesem Mix ist dieser einmalige Europapark entstanden. Ich glaube, die Berücksichtigung, die Wertschätzung für die Natur, die Innovationsfähigkeit des Maschinenbauers und den Weitblick in die Welt hinaus, das mit Rückkopplung unserer Gäste, hat das aus dem Europapark gemacht, was er heute ist, nämlich einer der schönsten Parks weltweit.
Und hätten Sie das gedacht? Sie haben mal gesagt, Sie haben mit Ihrem Vater oder allein, das weiß ich natürlich nicht, quasi auf dem Bierdeckel mehr oder weniger mal so den ersten Plan gemacht. Ist das richtig? Gibt's den noch oder gibt's dieses
Skizze? Bierdeckel gibt's leider nicht mehr, aber das ist tatsächlich wahr. Wir sind den ganzen Tag in den Parks herumgekurft und abends dann in der Bar noch Revue passieren lassen den Besuch und haben dort schon die ersten Skizzen und Notizen gemacht. Wir haben überlegt, wer könnte das betreiben? An dem Moment, wo die Idee entstanden ist, war noch gar nicht ganz klar, dass ich überhaupt Betreiber werden könnte, denn ich war geplant als Nachfolger meines Vaters im Produktionsunternehmen. Wir haben dann an mögliche Partner gesagt, wo ich Ihnen erzählt habe, weder der Bank noch ein Politiker, auch Pächter konnten wir nicht finden. Und dann ganz am Schluss ist der Betreiber noch gestorben, kurz vor der Eröffnung, sodass dann irgendwo die Notwendigkeit war, selbst mit Hand anzulegen. Mein Vater war schon 54 Jahre alt, also ich konnte ihn da in der Aufgabe ja nicht allein lassen und ich war völlig fasziniert und habe eben dann hier auf der grünen Wiese auch gestartet. Wenn ich eigentlich gewusst hätte, was draus wird, hätte ich wahrscheinlich gar nicht angefangen.
Das sagen viele, die auch kleiner sind, deutlich deine Selbstständigkeit, haben wir gewusst, was alles auf mich zukommt, hätte ich nie gestartet. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man mit einem gewissen positiver Naivität, wenn ich das mal reingeht, genau, man wächst mit den, dann wirklich mit den Themen, aber wie ist das gewesen innerhalb der Familie? Sind Sie jemand, der dann wirklich auch die, eher, ich sag mal, die 80-Stunden-Woche hat, um nach oben? Sind Sie jemand, der wirklich Vollgas dann auch wirklich gesagt hat, jetzt gehe ich auch all in? Und ist das ein Teil Ihrer DNA? Ist ein Teil von warum?
In meinem Alter kann ich das jetzt sagen. Früher, wenn Sie mich vor 30, 40 Jahren gefragt haben, ich habe viele Interviews geführt, da habe ich das natürlich immer, wenn ich habe gedacht, die denken, das ist ein, ja, da weiß ich überhaupt, wie schön das Leben ist und dass es auch noch tolle Hobbys gibt. Und ich habe dann immer vom Skifahren erzählt und von dem, was ich habe, hat alles nicht gestimmt, weil ich in der Tat wochenlang durchgearbeitet habe, 80 Stunden mit Sicherheit jedes Wochenende und ich habe mich noch nicht getraut, mit 30 oder 40 Jahren das zu erzählen, weil ich immer gedacht habe, die gucken mich alle ganz komisch an. Aber heute kann ich ja mit Gelassenheit zurückschauen, sehen, was daraus geworden ist und ich geniere mich jetzt nicht zu sagen, ich hatte kein Märklin-Hobby. Ich hatte das übrigens, wir haben Märklin-Eisenbahnen gebaut, mein Vater und ich im Keller, aber später habe ich es nicht mehr gebraucht, weil wir sie hier im Park
realisieren. Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen besser als eine Märklin-Eisenbahn, also auch wenn Märklin schön ist, aber das ist ja nicht super, super, super spannend. Das heißt nämlich, Sie haben was gemacht, was Sie sozusagen lieben halt, oder? Es ist was, wo mehr ist als nur ein Job, weil wir werden es aufgebracht, gibt's auch was nebendran. Und wenn man guckt in Selbstständigkeit, auch die Kleinanfangen, ist es ja ähnlich. Neben denen, dass sie nicht starten, wenn sie wüssten, was alles kommt. Aber dann ist ja auch, wenn man das, was man macht, gerne macht, dann muss ich mich auch daheim verteidigen, wenn ich
drunter zu kommen. Aber es macht ja Spaß. Begriff in der deutschen Sprache, die heißt Fachidiot. Und ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, wenn sie sowas starten, wie jetzt diesen Park, dass sie zum Fachidioten werden müssen. Und sich da voll mit Haut und Haaren einbringen müssen.
Heute nennt man die Nerd, ist aber dasselbe.
Wir haben dann die Gastronomie selbst übernehmen müssen, die Souvenirbereiche, die Hotels gebaut. Sie müssen sich da überall einarbeiten und brauche ich Ihnen ja nicht erzählen, mit dem Wachstum parallel dazu war es einfach in einer 40-Stunden-Woche nicht zu machen. Aber ich habe es geliebt, ich habe Riesenspaß und ich muss sagen, ich wohne direkt am Park und ich gehe immer noch jeden Morgen gerne ins Unternehmen. Ich glaube, ich bringe kaum einen Tag zusammen, wo ich das mal nicht gern gemacht habe, es sei denn, es waren nur 2 Stunden Schlaf und ein großes Fest.
Großes Fest davor,
da hat man dann vielleicht schon mal so ein bisschen Überwindung gebraucht, aber man hat es trotzdem gemacht. Und zumal mein Vater immer gesagt hat, wer Feste feiern kann, kann auch Feste arbeiten.
Ja, also, das sagt man heute schon noch eigentlich. Ja. Und die Familie hat dann auch mal quasi unterstützt, weil es ist ja gar nicht so einfach.
Nein, es geht nicht ohne die Familie. Ich meine, meine Mutter hat mitgeholfen, mein Bruder, meine Kinder, die haben alle angepackt und deshalb konnte das nur zum Erfolg geführt werden. Wenn die Familie nicht stimmt und wenn die Familie nicht hinter dieser Idee steht, wenn sie so etwas aufbauen, wo sie kaum Unterstützung von der Politik, von den Banken haben, von den Partnern, da müssen sie sich mit Haut und Haaren einbringen. Und dann kamen die ersten Erfolge und dann wusste man, man ist auf dem richtigen Weg und das hat den Europapark zu dem gemacht, was er heute ist.
Ja, eben, das ist ja auch nicht, das ist ja nicht schon mehr als Mut. Man hat ja schon was erwirtschaftet. Ich meine, seit 250 Jahren gibt es das Unternehmen sozusagen oder die, wie sagt man, die Gruppe. Und dann nochmal alles wieder auf eine Karte zu setzen, sozusagen, dann in den 70ern. Das ist ja auch was, so eine Familie, muss ja alle mitziehen und sagen.
Mein Vater schon, er hat damals, wir waren stolz, ein eigenes Haus zu haben, was schuldenfrei war. Das hat er dann der Bank übertragen, nochmal mit 55 Jahren. Ich hatte ja als Student nichts. Ich bin dann beteiligt worden, ich wurde Gesellschafter. Mhm. Dann habe ich gesagt, aber meine Kollegen verdienen das Dreifache, die jetzt von der Uni runtergehen als Diplom-Ingenieur. Dann hast du gesagt, aber die sind nicht beteiligt an einem Unternehmen. So habe ich dann gelernt, was
Equity heißt.
Was Equity heißt, genau.
Oder ESOPs mit Beteiligung von Mitarbeitern. Ja. Ne? Das ist okay, stark, stark, stark. Gab es auch Momente, Sie haben gesagt, wo Sie mal so gezweifelt haben? Ich meine, das hat man ja immer im Unternehmerleben, auch wenn man dann von außen denkt, das läuft alles nach vorne. Weil gerade kann ich mir mal vorstellen, wenn so Konstruktionen laufen, bei so einem großen Unternehmung, die man jetzt hat, immer wieder erfindet man sich wirklich immer wieder neu, geht es nach vorne? Dann die Kinder haben es ja auch mitgeschafft oder sie, also oder die Kinder selber auch, das gehört ja beidseitig. Das ist ja, fasziniert mich sehr, dass das so in der Familie bleibt und so weitergeführt werden kann und auch erfolgreich. Weil das ist ja so ein großes Thema, auch bei unseren Kunden und Kundinnen, Nachfolge, wie gehe ich damit um und alles drum und dran. Können Sie da mal ein bisschen erzählen, wie Sie das schaffen? Also einerseits dann ja auch loslassen, zulassen, gleichzeitig auf das Neue gucken, ein bisschen das Alte auch bewahren. Das ist ja ein Irrsinns. Das stelle ich mir schon sehr, sehr groß vor, was man da
trägt. Ja, das ist schon richtig, was Sie sagen. Und wir haben ein Familienunternehmen, gerade in der Produktion, da waren es 3 Brüder von meinem Vater und noch 2 weitere Brüder, sehr große Probleme gehabt, die nicht beteiligt waren am Europapark, sondern mein Vater hat es aus dieser Unternehmung heraus, weil sie auch Angst hatten mitzumachen. Interessant, das wird so schnell vergessen. Das führte dann zu Spannungen, wo der Erfolg sich des Europaparks eingestellt hat. Und das hat dazu geführt, dass wir beide Familienstämme ausbezahlt haben in den Jahren danach. Ja. Und das ist nunmehr auch eine 100%ige Tochter meines Familienstamms. Hier im Europapark, natürlich gibt es Zweifel bei Prototypen. Bringen Sie das zum Laufen? Bei der Bobbahn war extrem schwierig, bis wir die in Gang bekamen. Der Zug fuhr nicht durch, solche Dinge. Aber das sind technische Herausforderungen, die muss man bewältigen. Wenn man A gesagt hat, hat mein Vater auch immer schon gesagt, muss man B sagen. Das heißt also, alle Dinge zusammenpacken, gucken, dass man die Probleme wegschafft. Muss aber fairerweise sagen, alles, was wir angepackt haben, hat sich auch sehr schnell positiv entwickelt. Und es war dann die Rückmeldung der Kunden da, der wirtschaftliche Erfolg hat sich eingestellt. Man hat gesehen, wenn man Risiken nimmt, wir beherrschen die Risiken, bewältigen die Risiken. Natürlich gibt es immer wieder Rückfragen und Gespräche und auch Zweifel, wenn sie größere Schritte machen. Der Einstieg in die Hotellerie war so ein Schritt.
Und Sie haben ja gesagt, was völlig Neues, da war keine Erfahrung da.
Was für betriebswirtschaftliche Fakten braucht, um so ein Hotel zu betreiben. Auch da sind wir wieder raus und haben Mövenpick und andere Hotelgruppen angesprochen. Ja, die haben damals, immerhin 20 Jahre nach der Eröffnung des Europaparks, noch gesagt, nee, das ist uns zu riskant, machen wir nicht. Ja. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Heute ist es der Erfolgsbringer für den Park, dass wir letztlich das Einzugsgebiet erweitert haben, die Aufenthaltsdauer erweitern konnten und dem Europapark nochmal das
Kurzreise. Hat sich jetzt die Geschichte wiederholt, also das, was 72 schon nicht passiert ist, ist dann 20 Jahre später Hotellerie. Also genau. Eigentlich durch das, dass Leute nicht eingestiegen sind.
Ganz genau. Vielleicht hatten die Hotels auch vor dem Saisongeschäft Angst. Das war damals noch ein reines Saisongeschäft von April bis Oktober. Ein Hotel ist eigentlich gewohnt, ganzjährig zu arbeiten. War vielleicht der eine Grund, vielleicht war der andere Grund auch, dass sie diese Partnerschaft, die Nähe zu einem Park nicht einschätzen konnten und deshalb kalte Füße bekommen haben. Jedenfalls, wir haben es auch selbst angepackt und nochmal ganz neue Erfahrungen gemacht mit holprigem Einstieg, mit Schwierigkeiten in der gastronomischen Versorgung. Das war ein ganz anderes Geschäft in der Hotellerie wie beim Fastfood-Angebot. Und ich weiß noch gut, wie alle Hände da wieder eingreifen mussten, wie zum Saisonstart damals in 75, damit es einigermaßen über die Bühne ging. Und heute läuft es so reibungslos und wir haben bis hin zur Zwei-Sterne-Gastronomie oder Itrenal, alles an Bord.
In der IT sagt man, es ist skaliert.
Ja. Aber es geht halt nicht, wenn sie sich wegducken. Sie müssen da mitten rein und ich versuche das auch immer wieder an die nächste Generation weiterzugeben. Natürlich haben sie vieles gemerkt, Papa wenig da. Wir sind Gott sei Dank in der Nähe des Parks, da hat man natürlich die Sorgen mit nach Hause gebracht. Die haben das von Anfang an gehört und wissen, was auf sie
zukommt. Die kennen Unternehmerleben halt, ne? Die wissen, was das heißt, wenn man, wenn man die ganze Verantwortung letztendlich geht, die ja hier zu Hause oder nach Hause, wenn man so sagen möchte. Ist das, Sie haben viel von Ihrem Vater gesagt, darf ich das mal so fragen, ist das die Superpower von Ihnen, auch gegen diese großen Widerstände, wo man eigentlich sagt, wir wollen es mit Partnern machen? Ich meine, es scheint sich ja zu wiederholen. Vielleicht gab es ja sogar nochmal. Dann zu sagen, so quasi jetzt erst recht, jetzt ziehe ich das durch, weil ich einfach dran glaube und die Erfahrung habe. Und auch
ich muss so oft meinen Vater zitieren. Er hat immer wieder gesagt, wenn solche Phasen kamen, man wird zum Unternehmer geboren. Man kann Unternehmer sein, nicht lernen, sondern man ist Unternehmer oder wird es nie.
Ja.
Und ich bin jetzt wieder beim Rückblick, kann ich ihm noch recht geben. Ein Unternehmer kann Zahlen interpretieren, kann auf Hilfsmittel zurückgreifen. Aber ganz am Ende des Tages braucht es den unternehmerischen Mut, die letzte Entscheidung, traue ich mir das zu, kann ich das, kann ich es leisten, kann ich es umsetzen, wird es meinen Gästen gefallen, halte ich das Budget, kann ich es im Preis einbinden, erweitert sich mit einer Großinvestition mein Einzugsgebiet, kann meine Besucherzahl wachsen, all die Dinge. Und da war ich unglaublich tief drin mit internationalen Kontakten, mit Pro-Kopf-Umsätzen. Ich habe die Betriebswirtschaft mitgesteuert, habe das Informationszentrum völlig verändert von dem Handbetriebenen. Ja. Ich war schon einer der allerersten, der Pro-Kopf-Umsätze ausrechnen ließ. Und das geht heute alles vollautisch. Mittlerweile habe ich die ganzen Dinge auf dem Handy und bin in der Lage, relativ früh zu interpretieren, zu steuern und letztlich auch Entscheidungen zu treffen.
Ganz stark, wirklich ganz stark, weil das sehe ich nicht so oft. Wir nennen das mal Geschäftsmodell-Modeling. Das ist ja ein bisschen Englisch in der IT-Welt da. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir sagen, auch mal unseren Kunden, Kundinnen, auch die noch nicht sind, das ist nicht, weil wir das anbieten, es ist so wichtig, die Zahlen auch zu verstehen. Das kann man nicht outsourcen oder irgendjemand machen lassen. Da kann ich auch Berater dazu nehmen, das zu verstehen. So wissen sie die Hebel im Geschäft, damit man überhaupt ein Risiko eingehen kann, weil sonst ist ja ein, sagen wir mal, ein Glücksspiel. Das macht ja kein Unternehmer. Es ist ein Risiko, wird immer bleiben, wenn man es Neues angeht, aber da voll reinzugehen,
das ist spannend. Aber Dinge zu durchdringen, das war mein Vater schon auch, er war ja eigentlich durch kriegsbedingt nur Handwerker, in Anführungszeichen, aber er war ein Autodidakt und hat sich unglaublich weiterentwickelt und hatte ein Bauchgefühl für Dinge richtig zu machen. Er hat ein hohes Maß an Qualitätsanspruch gehabt, was er übertragen hat, und da habe ich richtig auch harte Worte erfahren.
Gab es immer harte Auseinandersetzungen zwischen Ihnen dann und dem?
Er hat kein Blatt vor den Mund genommen, da ging es richtig hart zur Sache, da hat schon die Mutter ab und zu gebraucht, um zu bremsen und letztlich die Dinge gerade zu rücken. Aber auch da wieder aus dem Rückblick, es war richtig. Also ich bin kein Freund, der den Leistungsanspruch bei Bundesjugendspielen
dabei sein ist alles reduziert. Ja, das ja, es wird ja nicht mehr so spannend, wenn man letztendlich, ja, geht es auch bei so Themen immer darum, unternehmerisch und erfolgreich zu sein. Ich meine, es ist ja eine Riesenverantwortung, 5000 Menschen hier oder sogar mehr, die hier arbeiten, das ist ja eine Riesenverantwortung. Die wir erwarten ja auch, dass die richtigen Entscheidungen von der Unternehmensführung entsprechend gefällt werden. Und da geht es ja auch ganz krass davon, neben den Zahlen immer wieder den Kunden zu verstehen. Wie haben Sie das immer wieder so gut verstanden? Können Sie das rückwirkend sagen?
Ich bin eine klassische Ausnahme, was das Thema Ingenieurwesen angeht. Ich habe die Grundausbildung als Ingenieur gemacht, habe die technischen Fähigkeiten, aber ich habe sehr schnell gemerkt, wir müssen das Unternehmen vom Kunden her denken. Und das ist ein Wort, was Sie mindestens einmal in der Woche bei mir hören und auch meine Mitarbeiter hören. Man hält Vorträge und redet über die Gäste, und wenn man dann rausgeht in die Praxis, dann merkt man plötzlich, der Kunde ist schon wieder vergessen.
Mhm,
das kann man nicht oft genug wiederholen,
total,
denn der Kunde ist letztlich unser Arbeitgeber. Es muss dem Kunden gefallen, der Kunde muss zufrieden sein, und das ist mein oberstes Prinzip, das Unternehmen wirklich vom Kunden her zu sehen. Deswegen habe ich schon relativ früh mit der Uni Freiburg auch Umfragetests eingeführt im Park, um die Rückmeldung unserer Gäste auch repräsentativ zu bekommen, nicht einfach nur gefühlt oder mit ein, zwei Fragen, sondern repräsentativ. Und ich glaube, das hat uns alles weitergebracht. Diese Dinge haben uns nach vorne gebracht und haben uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass ein Park in Rust in einem Fischerdorf mit 2.500 Einwohnern zu den Weltmarktführern in der Branche.
Das ist ganz spannend, weil das ist eigentlich das Elixier, was uns auch ganz stark trägt. Also das hört man oft, es gibt ja kein Unternehmen, das sagt, ich gucke nicht auf den Kunden, aber das wird auch nur in Präsentation gesagt, dann passiert es eigentlich gar nicht. Weil dann macht man irgendein Produkt oder Angebot und schmeißt in den Markt und wundert sich, dass es gar nicht so ankommt. Und das ist was Iteratives, wo man immer durchgeht. Sind so diese neuen Dinge auch entstanden, weil es aus der Kundenperspektive, Hotellerie, Gastronomie auf einem ganz anderen Level, aber auch die ganzen Filme jetzt, die ja quasi mit Mark Media, glaube ich, oder dem Mantel dann rumlaufen, ist das was auch aus den Kunden, aus der MAFO herauskommt? Ist das auch ein Teil davon gewesen?
Es kommt aus der Kundenseite, aber ich glaube, da ist da eher der größere Input unser Kontakt in die internationale Branche, die Gespräche mit unseren Kunden, ob es Disney, Universal, die ganz großen Player in der Branche, mit denen wir auch neue Fahrattraktionen diskutieren, da lernen wir unglaublich viel. Ich war dann selbst auch im Branchenverband, ich war Präsident des Weltverbandes, wo ich ein unglaubliches Netzwerk aufbauen konnte, was letztlich dem Europapark zugute gekommen ist.
Und wenn Sie sagen, ist das international, sind die als weiter, wie wir hier in Deutschland, diesen Geschäftsmodellen? Also bei uns ist das schon so.
Ach ja, gut, die großen Player wie jetzt diese, wir haben es ja vorher schon gesagt, die haben halt eigene Brennstoffe, die
klar,
Filme, das ist
klar,
unschlagbar, aber natürlich.
Dieses zu denken, komplettieren, Gastronomie und so weiter.
Ja, gut, mir ist immer nur in Erinnerung, dass wenn wir mit diesen Kollegen sprechen, dass wir in einer gewaltigen Überzahl uns gegenüber auftritt, wenn wir zu zweit oder zu dritt kommen mit unserem
Ingenieur. Kommt dann eine ganze Orange.
Das ist auf der anderen Seite 10, 15, 20 Leute. Aber ich glaube, so ein Familienunternehmen ist eben auch schlagkräftig, kann schnelle Entscheidungen treffen. Und ich habe in meiner Vergangenheit alle kommen und gehen sehen. Es ist kein einziger Manager mehr, weder bei Disney, Universal, noch aus der Zeit von 73, 74 an Bord. Die Beständigkeit ist wohl auch etwas, was diesen Europapark und Familienunternehmen auszeichnet.
Ja, wie schön. Also wir sagen es auch ganz gerne, das Teil von Unternehmertum neben dem. Am Anfang braucht es oft Mut bei neuen Themen, aber am Ende ist es auch ein bisschen die Ausdauer, die man nicht blind macht, aber das einfach durchhalten. Und gerade im Familienunternehmen, Sie haben es schon gesagt, glaube ich, ist der Vorteil, dass man selbst die Entscheidung trifft. Natürlich auch das Risiko hat, aber man ist nicht.
Sie haben jetzt gerade ein gutes Stichwort gebracht, Ausdauer. Ich glaube, das wird hinreichend unterschätzt, gerade in unserer Branche mit so einer anspruchsvollen Saison. 7-Tage-Woche, teilweise weit in die Nacht hinein. Da haben viele die Ausdauer nicht mitgebracht. Ja. Und sie konnten etwas nicht aussitzen, sage ich jetzt mal, bis der Erfolg sich einstellt, sondern es ging ihnen vieles zu langsam. Ja. Da sind viele abgesprungen, sind leichtsinnig geworden. Und das ist etwas, was unser Unternehmen eben überhaupt nicht gemacht hat. Das war ein Gen, was mir die Vorfahren mitgegeben haben, wofür ich wirklich dankbar bin.
Sind Sie auch ungeheuer stolz, dass jetzt quasi die eigenen Kinder in diese Rollen kommen? Sie haben es schön gesagt, Sie gucken ja, ob das überhaupt passt, nicht nur, weil man jetzt sozusagen Kind ist, sondern das ist was Sie da auch mit Freude jetzt beglückt zu sagen kann. Ich stelle mir das sehr toll vor, wenn man sagt, im eigenen Unternehmen geht es wieder und das nach den Generationen, da gibt es ja nicht, also ich kenne ehrlich gesagt kein Beispiel, dass über so viele Generationen das funktioniert.
Gut, es hat ja auch nicht durchgehend funktioniert bei uns. Ich habe es ja vorher erzählt mit den Störfaktoren im Produktionsbetrieb und hier bin ich natürlich froh, dass es die Kinder das Gehen haben und den Spaß an der Aufgabe finden. Wir sind allerdings heute auch wesentlich breiter aufgestellt wie damals. Wenn ich an meine Zeit denke, da war es im Grunde genommen nur der Ingenieur, der Platz finden konnte. Vielleicht noch ein Kaufmann. Aber mehr war nicht. Ich meine, hier können Sie sogar Priester sein. Wir haben eigene Kirchen, wir machen Shows, wir können Talente in der Architektur benötigen, im Film, im gastronomischen Bereich, in der Hotellerie, in der Betriebswirtschaft. Also es ist eine so breite Palette. Und ich meine, wenn jemand da nichts findet, auch von den eigenen Kindern, das ist unser Vorteil aufgrund der Breite des Unternehmens im Angebot, dann glaube ich, dann wird es im wahren Leben
auch schwer. Das heißt, Sie sehen auch, dass es eine andere Führung auch braucht, wie vielleicht in der Zeit, weil es viel, viel breiter ist und so diese verschiedenen Bausteine jetzt in der Gruppe.
Weil ich gesehen habe, dass das weggeht vom Alleinunterhalter Franz Mack, Roland Mack hin zu einer größeren Familie, habe ich relativ früh das Thema Familienverfassung aufgegriffen. Ja. Wir haben uns da mit Juristen und Volkswirten und Mediatoren zusammengesetzt und haben versucht, die Firma aufzublättern, haben die Ehepartner der Kinder, die eigenen Ehepartner dazugenommen, haben 2 Jahre an dieser Verfassung gearbeitet. Und ich muss sagen, das hat ein unglaubliches Verständnis für den Fortbestand des Unternehmens, aber auch für die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft gebracht.
Also mit den Kindern und auch den angeheirateten Partnern quasi gemeinsam das Ganze entwickelt über 2 Jahre ist das.
Ja.
Das klingt ja nach einem Erfolg, weil dann ist jeder Teil davon und nicht jemand sagt, so läuft's.
Ja.
Ist das dann das Geheimnis dahinter?
Ja, ich habe auch gedacht, am Anfang, man kann das alles abkürzen. Man nimmt eine Verfassung von irgendeiner anderen Familienunternehmung und tauscht den Namen aus. Aber diese Verfassung muss man in der Tat erarbeiten, muss sie auf das Unternehmen zuschneiden und sie muss verstanden und sie muss vor allem auch gelebt werden. Und das war eine Riesenchance, auch was den Fortbestand des Unternehmens angeht, in einer Familienorganisation im Grunde genommen, mehr können sie nicht tun. Sie können vorleben, sie können Werte setzen, sie können diese Familienverfassung aufarbeiten und sie müssen natürlich auch die Kinder coachen und eng kontrollieren, gar keine Frage. Und da sind wir auf einem guten Weg.
Das war ein ganz, ganz tollen Tipp. Ich glaube, das machen sich viele gar nicht klar, dass es hilft, auch in einem viel kleineren Rahmen sowas zu machen wie eine Verfassung ging dann so groß, aber sich da gemeinsam zusammenzusetzen, zu gucken, wie kann dann eine neue Zukunft wieder aussehen, damit es wieder funktioniert, jeder seinen Teil hat. Und wenn man mitgestaltet, kann man es auch meistens besser mittragen, wie wenn man es eben so vorgesetzt kriegt, hier unterschreibt.
Ich habe viele Familienbetriebe erlebt und es ist ja im Grunde genommen war ich ja auch in der Gefahr, wenn sie von Anfang an alles selbst bestimmen und allein in der Hand haben, dass sie im Grunde genommen sagen, ich weiß, wie es geht und ihr müsst doch gucken, was Papa macht und dann wird es bei euch auch gehen. Aber so funktioniert es eben nicht. Vor allem nicht, wenn die Partner dazukommen und abends die Gespräche in der eigenen Familie weitergehen. Und dann geht ja, wenn sie da nicht eingreifen, nicht handeln, dann geht die Bombe ganz am Ende des Tages auf. Und das wäre ja wirklich schade. Man arbeitet 50, 60 Jahre für so eine Unternehmung Tag und Nacht.
Nein, was Schlimmes
und dann fliegt die ganze Kiste auseinander.
Aber das ist ja ein Gedankenspiel, das ist ja hier definitiv nicht der Fall. Vielleicht noch was zum Thema, weil das ist nämlich interessant. Bei uns trifft natürlich KI als Software-Company, wobei wir sind ja keine Software-Firma, wir wollen ja auch Unternehmenslösungen schaffen. Wie hält denn KI so kurz mal Einzug im Europapark? Wie stelle ich mir das vor? Gibt es da Themen, wo Sie sagen, ja auch da, wo vielleicht auch eine Überraschung war, denkt man gerade im ersten Moment gar nicht dran, dass das so eine Wirkung erzeugt?
Es erzeugt Wirkung. Wir haben das Thema auch platziert bei unseren digitalen Leuten und wir sind dabei, hier auch ein eigenes System aufzubauen. Mittlerweile greifen ja viele Mitarbeiter auf diesen Tool zu, wo meine IT-Leute sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da werden unter Umständen Viren und vieles mehr eingeschleust. Ja. Wir müssen da mehr Eigenständigkeit, ein eigenes Projekt draus machen, was jetzt im Moment läuft. Aber ich glaube, ganz am Ende des Tages kann der persönliche Kontakt zum Kunden durch die KI überhaupt nicht ersetzt werden. Und, aber sie wird hilfreich sein. Wir machen das im Gästeservice auch schon, wo Fragen dann beantwortet werden, der Kunde schneller zu Antworten kommt. Da ist schon vieles auch digital installiert.
Ja, die Beziehung bleibt, das gilt tatsächlich, glaube ich, für uns alle an der Stelle. Ja, könnte jetzt, glaube ich, noch 2 Stunden weiterfragen, aber wir kommen so langsam schon zum Ende. Es ging jetzt schneller, als ich gedacht habe, für mich persönlich, hoffe Sie auch. Also erstmal ganz, ganz vielen Dank für diesen wahnsinnigen Insights an der Stelle. Ich habe immer so eine Signature-Frage oder wir in dem Podcast und die ist, und jetzt sind Sie natürlich auch selber Filmemacher, das ist nämlich die Frage, wenn man über Sie ein Film gedreht werden würde. Vielleicht wurde schon einer gedreht, aber was wäre denn der Titel, wo Sie sagen, das würde mich freuen, das lesen zu dürfen?
Ja, die Max oder Roland Mack ist bodenständig, nahe an den Menschen, setzt auf Qualität und ist ein ehrlicher Kerl, schafft Vertrauen bei den Gästen und letztlich auch bei seinen Mitarbeitern. Ja, und ich glaube, das sind auch die Inhalte gewesen, die von dem SWR damals in dem Porträt über zum 50-Jährigen sehr hervorgetan sind. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schöner, wichtiger Hinweis an alle Unternehmer, die vielleicht zuhören. Es ist bei jedem Erfolg, den man hat, soll man nie vergessen, wo man herkommt. Man soll nie vergessen, dass andere Menschen auch auf dem Weg, dich begleitet haben, wichtig waren, um diesen Erfolg zu ermöglichen. Und es gibt keinen Grund, diese Bodenständigkeit zu verlassen. Mein Vater hat immer schon gesagt, man kann nur ein Schnitzel essen. Und am Schluss hat er sogar gesagt, ich will ein VW-Schorle, das heißt viel Wasser. Also selbst da ist der gute Wein nicht mal mehr angesagt, wenn sie mal ins entsprechende Alter kommen. Insofern macht uns das, glaube ich, auch sympathisch. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil unseres Erfolgs, dass wir mit Menschen können. Mir ist der Papieraufheber und der reinigt und der ganz einfache Aufgaben erledigt, genauso wichtig wie der Ingenieur oder der Programmierer oder der KI-Spezialist.
Und ich glaube, das ist ein Teil Ihres Erfolgs, das Kunden kennen und das Verständnis, wo man nicht selber steht, auch mit den Mitarbeitern, egal welcher Couleur. Vielleicht könnte der Titel auch sein, habe ich nur gerade gedacht, Sie entscheiden es logischerweise, man kann nur ein Schnitzel essen. Also den will ich auf jeden Fall gucken.
Können Sie gerne machen.
Vielen, vielen Dank, Herr Marc. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie so offen waren und erzählt haben. Ich glaube, das inspiriert wahnsinnig viel da draußen.
Man hört in so einem Interview immer wieder, für was man eigentlich keine Zeit hat, wenn man nach Erfolgsfaktoren gefragt wird. Aber so ein Interview bringt dann doch so manches auf den Punkt und bringt wieder Dinge hoch, die man fast schon vergessen hat. Die harte Arbeit, der Verzicht, immer der Pflicht folgend und auch damit umgehen zu können, dass man sagt, du bist ein Fachidiot, aber lieber ein guter Fachidiot, der sein Geschäft kennt, als jemand, der nur vom Geschäft erzählt und dir klar machen will, wie es funktionieren muss, aber selber eigentlich gar nicht weiß, wie es geht.
Absolut. Ist man ein Timeteller oder ein Clockbuilder, heißt doch so schön. Vielen, 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 vielen Dank.